Ja, hallo Richard.
Hallo, lieber Sid.
Danke, dass ich dich interviewen kann.
Sehr gerne.
Du hast eine Homepage mit anderen Menschen zusammen, die heißt Anahata Tantra, glaube ich. Siehst du dich selber als Tantra-Lehrer?
Tantra ist für mich mein Weg gewesen, mein Weg der Selbsterkenntnis. Und ja, ich habe mich gefragt, was mache ich denn damit, ja, nachdem ich im Jahr 2015 spirituelle Erfahrung gemacht hatte. Ich dachte, okay, ich suche denjenigen, die diesen Weg vielleicht zu diesem Weg eine gewisse Affinität haben, das weiterzugeben. Und gleichzeitig, ja, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, den Menschen vielfältige Angebote zu machen, weil der Mensch auf seinem Entwicklungsweg, ja, also die Summe der Angebote und der Methoden ist oftmals sehr viel hilfreicher als nur eine einzige Sache. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Für viele Menschen ist auch irgendeine Form von Therapie vielleicht zunächst mal der Weg. Ja. So, deswegen sind wir auch mehrere Menschen bei Anahata Tantra, damit der Mensch, der irgendwas sucht, nicht nur einen sozusagen, der mehrere Dinge anbietet, sondern auch unterschiedliche Menschen findet, ja, weil nicht nur die Methode, also die Affinität zu einer Methode ist wichtig, sondern auch zum Menschen an sich, der etwas anbietet. Das ist meine Erfahrung.
Ja, und was ist Tantra für dich? Was verbirgt sich hinter dem Wort?
Für mich war es der Weg, wie gesagt, zu meiner Selbsterkenntnis. Ich habe dadurch meine spirituellen Erfahrungen gemacht. Und ja, Tantra ist letzten Endes für mich die Erfahrung der Einheit, dass alles eins ist und ja, nichts voneinander getrennt ist. Ja, Bewusstsein und Energie ist eins praktisch. Ja. Das ist meine Erfahrung von Tantra. Und Tantra ist ja heute in der hiesigen westlichen Welt eine sehr, sehr vielfältige Angelegenheit. Ja, das findet man in sehr mannigfaltiger Form. Und mir ist es wichtig, ja, den Menschen da abzuholen, wo jeder gerade steht. Ja, und letzten Endes ist Tantra auch ein Weg der inneren Reinigung. Ja, also auch therapeutische Angebote sind auch für mich innere Reinigung letzten Endes. Ja, letzten Endes kann sein, dass ein Mensch sagt: Okay, wunderbar, ich kann jetzt mein Leben ganz entspannt leben. Und so, und dann sind Menschen, die sagen: Okay, ich will jetzt wissen, wo geht's weiter. Ja. Und Mensch hat dann die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen mit der Energie. Ja, Tantra ist letzten Endes der Weg des Tantra, ist letzten Endes der Umgang mit der Energie, ja, die Erweckung der Energie, die Kontrolle und die Kanalisierung der Energie.
Wer ist da, der Kontrolle über Energie haben könnte?
Ich habe nicht ganz verstanden,
Wer
was.
ist da, der Ener Kontrolle über Energie haben könnte?
Na, zunächst mal derjenige, der glaubt, jemand zu sein, ja. Klar.
Glaubt jemand zu sein, heißt, ist nicht in Wirklichkeit jemand.
Nee, das ist ein Konstrukt. Ja, klar. Und zunächst mal ist, ja, also Tantra bedient sich Auch dieses Konstrukt, das Tantra kann sich allem bedienen. Ja, bedient sich auch der sexuellen Energie und macht es zum Gefährt und macht genauso auch dieses Ich, dieses Konstrukt auch zum Gefährt, ja, auf dem spirituellen Weg.
Dieses Ich heißt den Gedanken, ich und die
Ja,
Identifikation.
ja,
Und wie
ja.
funktioniert das? Wie kann man dieses Konstrukt nutzen?
Man kann dieses Konstrukt nutzen, indem man möchte, zum Beispiel, man denkt zum Beispiel, man möchte erleuchtet werden oder so. Ja? Man möchte befreit sein vom Leid. Ja? Und dann kann man dieses Ich, dieses Ich oder auch nur diese Sehnsucht, ja? Man kann diese Sehnsucht zunehmend mehr auch vom Unbewussten ins Bewusste holen. Und sich auf den Weg machen, ja, und sagen, ich will erleuchtet werden, ja. Ist klar, dass da niemand erleuchtet werden kann, ja, aber zunächst mal ist es, ja, finde ich, eine ganz nützliche Angelegenheit, weil das den Antrieb und letzten Endes ja, die Maschine letzten Endes bildet auf dem spirituellen Weg.
Manche Lehrer unterscheiden ja auch zwischen ich einmal als Person, als Ich-Gedanke, als meine Geschichte und andererseits dem großen Ich, also einfach der Lebensenergie oder dem, was wir dann wirklich sind. Machst du das auch so?
Ich unterscheide da ein bisschen Kleinteiliges, sage ich immer so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sogenannte Funktionen des Ich gibt, wenn dieses ganze Konstrukt sozusagen in sich zusammenfällt. Ja, es bleiben sozusagen gewisse Funktionen noch übrig. Also ich habe mich gewundert, dass ich noch Auto fahren kann zum Beispiel. Ja. So, und dann gibt es so ein Ich von der Persönlichkeit von früher auch, ja, die ja immer noch, die Persönlichkeit ist immer noch da, ja, und dann wird es wie so ein T-Shirt quasi angezogen und das manifestiert sich dann so, wenn ich hier mit dir spreche zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es dieses für mich jetzt dieses eine Selbst, nenne ich das vielleicht so, ja, diesen Kern, den wir alle sind, ja, den ich überall erkenne, in jedem Lebewesen.
Und wie funktioniert das, wenn du sagst, jetzt ist irgendwie das Ich aktiv, weil wir eben zusammen sprechen? Also kann das nicht aus der Stille kommen einfach? Also wieso muss da eine Persönlichkeit mitspielen?
Es ist beides, glaube ich. Es ist beides. Es ist, wenn ich mit jemandem wie du spreche, dann ist da sehr wenig davon da. Und hingegen, wenn ich mit jemandem spreche, der vielleicht spirituell weniger, sage ich mal, weniger mit spirituellen Menschen zu tun hat, oder weniger, ja, mit der Spiritualität an sich zu tun hat, dann passt sich da etwas an und kommt vielleicht mehr so eine Art Ich zum Vorschein und tut dann so, als ob da irgendwie so ein ganz normales Ich da wäre. So.
Also kannst ganz normal mit dem Nachbarn oder der Nachbarin übers Wetter reden.
Ja. Ja. Also manchmal tue ich mich da auch ein bisschen schwer, aber es geht ganz gut. Ja.
Also für Tantra ist es typisch, dass nichts ausgeschlossen wird. Ne? Alles wird benutzt, alles wird vor allen Dingen bejaht, vor allen Dingen die Lebensenergie, die sich eben auch als sexuelle Energie ausdrückt. Ja, ist das sozusagen, das ist typisch für Tantra.
Ja. Das ist für mich so, dass letztendlich das, was mich am meisten dahin gezogen hat, ja, weil sonst alle spirituellen Wege, die ich so denen ich so begegnet bin, die hatten etwas, was irgendwie da ausgeschlossen war. In der Regel war das auch die Sexualität. Ich meine, es gibt ja auch einen zölibatären Teil von Tantra, also Zweig von Tantra sozusagen. Ja. Und diesen Gedanken, etwas von mir, was untrennbar zu mir und meinem Leben gehört, abzuschneiden, war für mich irgendwie undenkbar. Und ja, das ist wie der Gedanke von dem strafenden Gott sozusagen. Ja, dass es das eigentlich so eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Ja. Natürlich kann man auf dem zölibatären Weg sehr intensive spirituelle Erfahrungen machen und auch erwachen und erleuchten, aber es war nicht mein Weg. Ja.
Das heißt, für andere kann das total stimmig sein.
Ja, absolut, absolut. Wenn es denn, also im Tantra weiß man, dass es, wenn man diesen Weg geht, dass es sinnvoll ist, die sexuelle Energie, die ja dann auch da ist, dass wenn man sie nicht auslebt, diese Energie zu sublimieren. Ja. Wenn man das nicht tut, dann erzeugt es oft Leid.
Und wie geht man am geschicktesten mit der sexuellen Energie um?
Indem man sie aus den unteren Chakren, also generell die Energie aus den unteren Chakren nach oben in die oberen Chakren zu lenken. Dazu gibt es im Tantra ganz unterschiedliche Methoden. Viele sind auch yogische Methoden. Tantra ist sehr mit dem Yoga sehr dicht verwoben. Ja. Es gibt auch Quellen, die besagen, dass das Hatha-Yoga im Endeffekt aus daher kommt, wo Menschen Kundalini-Erfahrungen gemacht hatten und sich so verbogen hätten, um die Kundalini halt irgendwie sich freier entfalten lassen zu können, dass so die Stellungen des Hatha-Yoga entstanden sind.
Und also Tantra nutzt, also bejaht ja nicht nur alle Energien, auch die sexuelle, sondern sie benutzt es richtig. Also wie
Ja.
sieht dieses Benutzen oder sie förderlich leben aus? Also ich meine, der Wunsch, guten Sex zu haben, finde ich als sehr natürlich, sowieso schon mal, ne?
Ja. Der Mensch ist zunächst mal hat zunächst mal eine Grundausstattung in Sachen Sexualität und die ist im Grunde so der Arterhaltung eigentlich dienlich. Und im Tantra hat man sich halt, ja, hat man das Thema halt sehr stark erforscht. Und man hat festgestellt, dass wenn man diese Energie bei sich behält, ja, und nicht, wie man so schön sagt, manchmal im zweiten Chakra rausbläst, wenn man sie bei sich, insbesondere als Mann, ja, als Mann hat man oft einen sehr hohen Energieverlust. Im Zusammenhang mit der Sexualität und der Ejakulation insbesondere. Wenn man das lernt zu kontrollieren, ja, dann hat man ein sehr hohes, entwickelt man ein sehr hohes energetisches Potenzial. Man lenkt diese Energie nach oben in den oberen Chakren, ja, und lernt zunehmend damit umzugehen. Man weitet sozusagen auch sein energetisches Gefäß, ja. Da haben wir Männer übrigens ein bisschen mehr zu tun als die Frauen. Die sind uns da schon von Haus aus ein bisschen voraus.
Ja, wenn eine Frau gewinnt eher Energie durch Sexualität, ne?
Von Haus aus schon, wenn sie, es gibt wenige Frauen, die oft eine männliche Essenz haben, die neigen auch schon mal dazu, durch Orgasmen Energie zu verlieren, aber das ist eher selten. In der Regel ist es schon so, wie du sagst, dass die Frauen also man spricht davon, dass eine Frau einen Kessel haben, einen großen Kessel, der vielleicht ein bisschen braucht, bis er erwärmt wird, aber dann halt auch lange hält. Ja, und viel imstande ist, auch viel Energie zu halten und zu bilden. Ja. Und bei uns Männern spricht man davon, wir haben irgendwie nur so eine Untertasse und da muss man aufpassen, dass man die nicht verliert.
Wobei es ja auch altersabhängig ist, ne? Also als junger Mensch oder als junger Mann, ja, war es fast normal, auch mehrmals am Tag Sex zu haben, wenn die Umstände so waren. Aber später, ja, ist da schon eine Pause ganz angebracht, ne?
Also das täuscht so ein bisschen, weil es ist ja die Fähigkeit zur Regeneration als junger Mensch sehr viel höher als im zunehmend höheren Alter. Das haben auch die Taoisten festgestellt und die haben halt ein relativ ausgeklügeltes System auch hervorgebracht je nach Alter mit einem bestimmten, also Empfehlungen in der Häufigkeit von Ejakulation. Und im Tantra ist man noch ein Stück weiter gegangen, indem man gesagt hat, okay, wenn jemand sich ernsthaft auf diesen Weg begeben möchte, dann empfiehlt man, die Ejakulation vollständig zu unterbinden. Ja. Und da gibt es auch Mittel und Wege, wie dann zum Beispiel auch die Samenflüssigkeit, die dann trotzdem noch gebildet wird, in das Lymphsystem einzuspeisen, damit es da keine Probleme gibt.
Das macht der Körper dann automatisch, oder?
Ganz von alleine nicht. Wenn man gewisse Übungen dann nicht macht, um diese Sammelflüssigkeit in den Körper, dem Körper wieder zuzuführen, dann kann es sein, dass es Entzündungen gibt. Ja. Da kursiert leider auch oft ein bisschen Halbwissen und da gibt es manchmal auch Probleme.
Also das wäre eine Einstellung zum Sex, dass man einfach, dass es mehr um das Zusammensein geht, um die Freude dabei und nicht auf ein Ziel hin, könnte
Genau.
man das so sagen?
Genau. Also man entwickelt wie du sagst, eine wenig zielorientierte Haltung auch in der Sexualität. Entwickelt als Mann auch viel mehr die weiblichen Qualitäten. Gleichzeitig aber auch stärkt sich die Polarität zwischen dem weiblichen und dem männlichen. Ja, also man entwickelt jetzt als Mann, ich kann jetzt eher als Mann sprechen, sowohl die weibliche als auch die männliche Polarität entwickelt sich zunehmend stärker. Ja, und als Mann ist man nicht mehr so dieses zielorientierte, auch Orgasmus fixierte. Man hat natürlich, wenn man als Mann den Orgasmus, die Ejakulation kontrollieren kann, mehrfache Orgasmen und ja, also rein theoretisch unendlich praktisch wie eine Frau letzten Endes auch. Ja.
Und wie lehrst du das? In Einzelsessionen oder in Gruppen oder gibst du das gar nicht weiter?
Das ist für Menschen, die, sage ich mal, sich in diesen Bereich tiefer hineintauchen möchten. Leider Gottes gibt es dessen nicht allzu viele. Speziell der Johannes Bönig, mit dem wir zusammen hier traditionelles Tantra-Kurse entsprechend machen. Er ist da sehr, sehr viel länger auf diesem Weg als ich und er lehrt diese Dinge sehr kompetent hier bei uns. Und ansonsten machen wir Kurse, wo wir ja sage ich mal, das klassische Neo-Tantra, was man hier im Westen antrifft, was Selbsterfahrungselemente mit auch mit therapeutischen Elementen sozusagen vereint und dann sozusagen, wo der Eros auch seinen Platz hat sozusagen und der Eros sich ein Stück weit befreien kann, so wie es gerade sich stimmig anfühlt für die jeweiligen Beteiligten. Ja. Da ist auch das Thema Grenzen sehr, sehr wichtig.
Grenzen, wohin und wozu?
Die Grenzen einzelner, ja,
Ach so.
im Kontakt miteinander.
Muss quasi diese Einstellung einer spielerischen Sexualität ohne Ziel, müssen das beide haben? Funktioniert es nur dann oder reicht es, wenn der Mann das hat?
Im Idealfall hat es der Mann, oft fehlt es den Männern, ja, und im Idealfall werden sie dann auch von der Frau ein bisschen da herangeführt und es ist natürlich von Vorteil, wenn sie dann eine gewisse Offenheit dafür haben, etwas Neues auszuprobieren, ja, und einfach mal nicht zielorientiert zu sein oder weniger zielorientiert zu sein. Dann einfach sich auf den jeweiligen Moment und das, was da entstehen mag, einlassen mag. Das Weibliche ist ja unergründlich und entsteht aus dem Jetzt heraus und man weiß nicht, was im nächsten Moment passiert.
Ja, meine persönliche Erfahrung ist, dass aber auch viele Frauen zielorientiert sind beim Sex. Vielleicht auch dem Mann zuliebe, weil das so eine Vorstellung ist, ich weiß es nicht.
Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass damit eine erotische Anziehung, damit Sexualität überhaupt zustande kommt, braucht es ein Hormon und das ist Testosteron. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Ja? Und es ist ein Hormon, was zwischen männlich ist, sage ich mal so. Und natürlich haben das auch Frauen und sind Frauen ja auch sozialisiert. Ja, wir haben ja eine Geschichte von über 2000 Jahre Patriarchat und da haben Frauen auch irgendwie eine gewisse Form von Muster auch in der Sexualität mit übernommen, die sie dann auch erstmal so leben und ja.
Du sagst, dass sich bei dir auch so die weiblichen Qualitäten eher verstärkt haben. Heißt das dann, dass dein Testosteronspiegel runtergeht oder kann man da nicht so einen direkten Zusammenhang, machen?
Ich meine, altersgemäß geht er schon kontinuierlich runter. Ich bin jetzt Ende 40 und das merke ich schon auch. Ja, okay. Gleichzeitig, also es ist eine ganz interessante Angelegenheit. Ich merke zunehmend, dass Tantra an sich eine zutiefst weibliche Qualität hat. Ja, und mein Weg war ja der Weg der Hingabe. Ja. Ich habe ja jetzt keinen yogischen Weg gehabt, wo ich irgendwie über den Willen, mehr über das Männliche gegangen bin. Und ich merke, wo Identifikationen weggefallen sind, dass ich mich zunehmend mehr hingeben konnte, was eine weibliche Qualität ist, zunächst mal, ohne dass jetzt irgendwelche Ängste oder so auftauchen mussten. Und ich mich tiefer, zunehmend tiefer auch in die Nähe begeben kann oder auch in gewissen Situationen, die vielleicht früher sonst irgendwie schwierig in einer Form waren. Und gleichzeitig mit dem Männlichen, ja, das ist so dezidiert, dass ich das auch bewusst ein Stück weit entwickeln konnte und das war früher so ein bisschen irgendwie zurückgehalten bei mir, das Männliche. Ja, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ja, das Männliche wurde eher verurteilt. Ja, und dadurch, dass das irgendwie weggefallen ist, entwickelt sich auch eine ganz neue Form von Männlichkeit in den letzten Jahren, die ich selber auch ganz interessant finde. Ja.
Ist diese Männlichkeit, diese männliche Seite, um rauszugehen, für seine Sache zu stehen, ja, Ziele zu haben und ohne damit vielleicht identifiziert zu sein, aber man kann ja, man kann trotzdem für was gehen, ne?
Ja, wobei im Zuge von dieser Erfahrung ist man natürlich nicht mehr irgendwie zukunftsorientiert, ja. Aber trotzdem eine männliche Präsenz zu haben, auch im Hier und Jetzt, unabhängig davon, ob jetzt eine Frau im Raum ist oder nicht, ja. Früher war das eher davon abhängig. Das ist jetzt nicht mehr so. Ich merke, es macht mir viel Freude, männliche Aspekte, männliche Seiten ganz normal hier, auch wenn ich alleine bin, zu leben. Das war früher eher so eine diffuse Angelegenheit.
Kannst du mal ein Beispiel sagen?
Wenn ich hier meine Dinge tue, also dieses Tun an sich, ja, die Dinge in die Hand zu nehmen, so, das hat für mich schon etwas Männliches, ja. So, hingegen einfach nur zu sein, was ich ja oft auch sehr dazu neige, so, es gibt ja so dieses Schlagwort von Hängematte des Erwachens, ja. Ich neige schon auch dazu, mich irgendwie auch ein bisschen auszuruhen. Aber zunehmend merke ich, dass in der materiellen Welt will es auch angenommen werden, gewisse Dinge zu tun einfach. Ja. So.
Und selbst auf ein Ziel hinarbeiten heißt ja nicht in der Zukunft zu sein, ne? Also ich bin ganz hier und jetzt, aber es ist klar, ich mache alles, was nötig ist und was vielleicht auch erst in der Zukunft Früchte trägt, aber das ist mir egal. Ich mache es jetzt, weil es jetzt für mich stimmt, ne?
Ja, und ich habe gemerkt, also eine ganz essentielle Komponente ist die Freude. Also ohne die Freude, einfach nur mit zukunftsgewandten Gedanken, das ist schwierig. Es muss die Freude dabei sein. Ja, die Freude am Tun, die Freude mit den Menschen, ja.
Was heißt jetzt Anahata?
Anahata ist das Sanskrit-Wort für Herz, oder nicht weniger das physische Herz, sondern man weiß mittlerweile, ist es auch wissenschaftlich belegt, dass es gibt außer dem Gehirn noch weitere Neuronengeflechte im Körper. Das eine ist um das Herz herum und das andere ist also sogenannte Bauchgehirn, so, ja. Und das Herz, das kennt man, wenn man irgendwie verliebt ist oder so, dass dann irgendwie das Herz aufgeht oder sonstige herzöffnende Momente im Leben hat. Und ja, es gibt da eine aus der, sag ich mal, yogischen Tradition, aus der Chakrenlehre heraus, dass das Herz ist ein Energiezentrum und es ist auch der Übergang zwischen dem unteren drei und den oberen drei Chakren. Und wenn die unteren drei Chakren eher für das Sein in der materiellen Welt stehen, ja, mit allem, was ist, mit dem Gefühl, mit Willen, mit Existenzangst, mit Genuss, mit Willen und ich bin und all diese Dinge, dann ist ab hier sozusagen sind die spirituellen ja eher weniger benennbaren Energien sozusagen, ja. Und hier im Herz findet so mehr oder weniger der Übergang statt. Und wenn die Energie, also im Tantra auch wieder, die Energie aus den unteren Chakren aufsteigt ja, dann wird die Energie hier im Herzen neutral. Ja, dann hat sie nicht mehr die Qualität von Willen oder von Genuss im Sexchakra oder so, ja, sondern wird sie hier neutral, ja, und man erfährt irgendwie Wonne, Ananda, ja, und oftmals ist dann einfach auch der Verstand zumindest teilweise außer Kraft, wenn die Energie dann hier den Herzensraum erfüllt, ja, und ein Stück weit habe ich mir ein Stück weit auch zur Aufgabe gemacht, den Herzensraum vielleicht zu öffnen, ja, weil da sind wir letzten Endes auch alle eins sozusagen, ja. Und tatsächliches Erkennen, ja, findet für mich auch eher auf der Herzensebene statt.
Kann man, indem man sich zum Beispiel auf das spirituelle Herz konzentriert, ich glaube, ich habe das bei Punjabi mal gehört als Methode, quasi dem direkt zuwenden, dass sich das öffnet?
Ja, man kann schon sehr viel dafür tun. Ja, man kann yogische Übungen dazu machen. Man kann emotionale Arbeit machen, ist auch sehr wichtig, weil oftmals hindern uns ja Ängste, unser Herz tatsächlich aufzumachen, tatsächlich zu fühlen. Ja, das Herz zu öffnen bedeutet ja im Endeffekt tiefer ins Fühlen auch zu kommen, sich der Welt der Gefühle nicht nur zu nähern, sondern richtig gehend auch hineinzutauchen. Ja, und alle Gefühle, die da sind, lassen es auch anzunehmen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz hohe Leistung, weil der Mensch hat mal seine Lebensgeschichte und es gibt Gefühle, die sehr viel Angst auslösen können. Das Fühlen an sich kann sehr viel Angst auslösen. Nochmals ist diese Angst die, die einfach das Herz halt festhält. Ja.
Ist es normal, immer was zu fühlen, oder ist das, sind mal Gefühle da, mal nicht?
Sind normalerweise schon immer Gefühle da, auch wenn sie manchmal subtil sind. Ich bin jemand, der durch seine Lebensgeschichte lange, lange Zeit so gut wie gar nichts gefühlt hat. Und für mich galt der Satz: Ich fühle, also bin ich. Wenn ich gefühlt habe, auch wenn das irgendwie sich bedrohlich angefühlt haben mag oder Schmerz war oder so, dann habe ich mich lebendig gefühlt. Ja. Und ich habe mich zunehmend auf den Weg gemacht, diese Welt der Gefühle für mich zu entdecken. Ja. Weil ich gemerkt habe, das macht mich ganz, ja, zu fühlen letzten Endes. Ja.
Konkret, du hast dich einfach gefragt, was fühle ich jetzt, und hast dabei nach innen geschaut, oder überhaupt, wie war das praktisch?
Ich habe zunehmend gewisse, ja, Barrieren, die ich im Fühlen hatte, habe ich aufgespürt, natürlich auch mit Hilfe von Therapeuten, aber auch in Gruppensettings, mich einfach emotional zu zeigen. Ja? Und dann habe ich auch für mich alleine mich einfach dem Fühlen geöffnet und habe mich, Entschuldigung, zunehmend mehr entschlossen, alles zu fühlen, was da ist. Ja, das ist auch kann auch mitunter eine kritische Sache sein, gerade wenn man eine Trauma-Vergangenheit hat, eine belastende Lebensgeschichte, gibt es Momente, wo man sich erstmal auch stabilisieren muss und nicht in das Gefühl hineingeht, sondern eher ein bisschen hinausgeht. Das ist auch wichtig zu wissen. Aber dieser Entschluss, wenn es irgendwie möglich ist, alles zu fühlen, was da ist. Ja.
Und zwar bedingungslos, nicht jetzt mit dem Hintergedanken, oh, das fühle ich jetzt und dann ist es gleich vorbei.
Nee. Nee, sondern einfach mit dem Gefühl zu sein. Mit dem Gefühl zu sein und sagen, ja. das gehört zu mir. Ja, nicht komm her, ich nehme dich in den Arm oder so, sondern nicht, auch nicht ich bin dieses Gefühl, ja, sondern das ist ein Teil von mir. Ja. In diesem Moment hat es die Möglichkeit, mich voll und ganz zu erfüllen, ohne dass ich da hineinfalle in dieses Gefühl, ohne dass ich den Eindruck habe, dieses Gefühl hat mich gerade im Schwitzkasten oder so. Ja. Sondern es ist einfach eine Energie im Körper letzten Endes. Jedes Gefühl ist Energie im Körper.
Ja, da gibt es aber auch unterschiedliche Meinungen drüber. Also es gibt Menschen, die sagen, im Körper fühlt man das Gefühl nur, wenn man es nicht richtig fühlt. Also wenn man es unterdrückt, dann wird es ein körperliches Symptom. Aber Gefühle fühlt man eigentlich nicht im Körper, sondern im Herzen oder überall oder.
Ich empfinde das so, dass ich das eher in der Regel im Herzen fühle, manchmal auch im Bauch. Ja. Unterdrückte Gefühle kenne ich, manifestieren sich meiner Erfahrung eher so, dass sich da etwas verspannt im Körper. Ja, und nicht Gefühle, die nicht gefühlt werden können oder man glaubt, die nicht fühlen zu können. Die setzen sich irgendwo im Körper fest, in Form von Verspannungen und so, ja.
Blockierungen.
Ja.
Und dann heißt es erstmal da reinfühlen in den Körper. Und
Man kann da auch viel tun in Sachen Körperarbeit. Gibt es unterschiedlichste Methoden, um auch diese Energie aus dem Körper zu befreien. Ich beschäftige mich mit mehreren. Das eine, was ich jetzt zunehmend mehr praktiziere und anbiete, ist das Rebalancing. Das ist schnell bei Osho aus einer Mischung aus mehreren körpertherapeutischen Methoden, Rolfing, posturale Integration und vielen anderen. Und diese Form der Körperarbeit befreit eben diese Energien aus dem Körper. Ja. Und kann sein, dass wenn man an einer Körperstelle arbeitet, dass dann plötzlich Gefühle sich zeigen oder generell sich gewisse Lebensthemen einfach völlig wandeln. Ja. Der Körper bekommt plötzlich eine ganz neue Aufrichtung und ist nicht mehr so irgendwie ein bisschen schräg so mit irgendwelchen Verspannungen und so. Ja. Manchmal ist es ja nicht nur das, was weh tut, eine Verspannung, das braucht viele Jahre, bis sich da eine Verspannung so weit fortschreitet, dass es bis zum Bandscheibenvorfall zum Beispiel hinkommt. Ja. Aber davor schon merken, dass es eine Verformung der Körperhaltung gibt, je nachdem, was für Lebensthemen ein Mensch so mit sich trägt.
Gefühle fühlen, heißt das Identifikation damit automatisch für die meisten Menschen oder bei dir nicht? Wo ist der Unterschied, ob Identifikation oder nicht?
Identifikation mit den Gefühlen habe ich immer als das damit verbundene Leid sozusagen empfunden. Ja. Sobald ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe, ich bin traurig, ja, dann erzeugt diese Trauer Leid. Ja, und wenn ich sage, ich empfinde Trauer, ja, ich empfinde gerade Trauer, oder da ist gerade tiefe, tiefe Trauer da, ja, dann ist es ein ganz normales Gefühl wie Freude auch, nur anders.
Und in die Gefühle kommt Bewegung rein, wenn man sie fühlt, wenn man ihnen Energie gibt, wenn man sich ihnen zuwendet.
Naja, zunächst mal ist es wichtig, ihnen Raum zu geben und nicht so sehr weniger in den Gefühlen hineinzugehen, sondern einfach nie, sie nur zu bejahen. Ihnen einfach nur stattzugeben und sagen, ja, du gehörst zu mir, ja, du bist in mir sozusagen erschienen, ja, also hat das was mit mir zu tun, auch wenn man scheinbar manchmal Gefühle anderer Leute vielleicht auslebt, kommt schon auch mal vor. Aber diesem Gefühl einen Raum zu geben und zu sagen, ja, ich bin bereit, es jetzt zu fühlen, sofern es sich nicht existenziell bedrohlich anfühlt. Wie gesagt, im Zusammenhang von Traumata muss man da ein bisschen auch vorsichtig sein. Da ist jeder auch gefordert, für sich selbst zu spüren, inwieweit habe ich meinen inneren Kern, dass sich eben noch stabil anfühlt, auch wenn das Gefühl hier so arbeitet und sich entfaltet. Da gibt es diesen Kern in mir, der davon unberührt ist. Ja, wenn ich mich insgesamt sehr destabilisiert fühle und insgesamt innerlich so wie auf sich bewegenden Planken irgendwie so wandle innerlich, ja, dann ist es wichtig, mich da ein bisschen zurückzuziehen und ein paar stabilisierende Maßnahmen zu ergreifen. Aber ansonsten das Gefühl zu bejahen und die Gewissheit zu haben, es ist noch niemand von einem Gefühl zerfetzt worden oder so. Ja, ein Gefühl, wenn es ausgefühlt wird, verabschiedet sich genauso schnell, wie es gekommen ist. So als ob es nie da gewesen wäre.
Benennst du das Gefühl immer oder ist das dann schon der Anfang von der Geschichte?
Ein Gefühl hat eine Färbung für mich, sage ich mal so. Ja. Manchmal ist es auch eine Mischung von mehreren Gefühlen und ich versuche auch nicht besonders viel darüber nachzudenken. Erst recht nicht, woher ein Gefühl kommt, sondern entscheidend ist, es ist da. Und wenn es da ist, dann gibt es dafür einen guten Grund. Ja, dann hat es etwas mit mir zu tun, dann hat es vielleicht auch was mit meiner Seele, vielleicht aus früheren Leben zu tun, möglicherweise. Ja, es hat vielleicht was mit der Situation zu tun, mit einer Resonanz, die gerade passiert, zwischen meinem Gegenüber und mir. Ja. Und das ist immer ein, ja, einerseits ein Zeichen von Leben für mich, ja. Leben bedeutet auch zu fühlen, ja. Bedeutet in Resonanz zu sein, in Kontakt zu sein, ja. Sich gegenseitig zu fühlen, ja. Zu spüren. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt für mich, des menschlichen Zusammenseins, sich zu spüren. Ja, zu spüren, was fühlt mein Gegenüber, ja, mich zu zeigen mit dem, was ich fühle, ja, mein Gegenüber zeigt sich mir, dem, was er fühlt, ist etwas, was essentiell ist für das menschliche Zusammensein.
Du hast gerade ein Wort gebraucht, wo ich immer in letzter Zeit ein bisschen drauf anspringe, nämlich Seele.
Ja.
Weil da gibt es so zwei Lager in der Spiritualität, also bei den spirituell orientierten Menschen. Für die einen ist es wichtig, die benutzen es gern. Und die anderen sagen, da ist eigentlich keiner. Da ist auch nichts, was Seele sein könnte. Wohin tendierst du und was ist für dich Seele, wenn du den Begriff benutzt? Hast du ja eine Vorstellung davon?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, wie in vielerlei Hinsichten da gewisse Dinge vielleicht zu definieren. Ja? Vielleicht sprechen wir von einer und derselben Sache, nur benennt es vielleicht irgendwie ein bisschen anders. Ja? Und das, was ich als, sage ich mal, als Ich bezeichne, dieses Ich, der glaubt irgendwie, jemand zu sein und etwas zu wollen und so weiter, der auch Leid erfährt und so, ja, den gibt es so nicht. Da ist irgendwie ein Traumgebilde sozusagen. Ja. Hingegen hat sich für mich das zunehmend manifestiert, dass es etwas wie eine Seele, wie eine etwas, was immer wieder halt auch Erfahrungen macht, ja, und sich neu inkarniert. Ja, also früher habe ich auf solche Sachen eigentlich nichts gegeben. Ja, aber für mich hat sich das einfach verdichtet, dass irgendetwas in der Form da sein müsste. Ja, dass es etwas gibt, was immer wieder kommt und immer wieder neue Erfahrungen macht. Ja, und dass es sicherlich so sein müsste, sage ich mal, dass es Seelen gibt, die schon sehr oft viele Erfahrungen gemacht haben in vielen Leben, ältere Seelen, und dass es auch jüngere Seelen geben muss.
Ja, das ist meine persönliche Einstellung ein bisschen anders, weil, also was mich am Begriff Seele stört, ist genau, wenn das so individuell zugeordnet wird. Für mich gibt es einfach nur Leben und es ist nicht individuell zugeordnet und da ist nichts, was in andere Leben geht. Also das sehe ich eher so, da ist ein, sagen wir mal, ein Pool von Erinnerungen, von denen ein bisschen was zufällt, einem bei der Geburt mehr oder weniger, belastender oder nicht belastender, wie auch immer, wie das Leben halt spielt. Und aber da ist nichts, was sich von einem Leben ins andere irgendwie bewegt oder mitgenommen wird. Also das ist meine Einsicht, und ja, ist jetzt nicht, dass ich darauf bestehe. Also wenn jemand das anders sieht, sieht das anders. Das ist überhaupt kein Problem, ne?
Ja, also ich glaube, dass dass diese Seele etwas, so wie ich sie zunehmend anfange zu verstehen oder was ich vermute, dass dahinter stecken könnte, etwas durchaus sehr Vereinfachtes ist. Ja, das hat mit dem Ich, mit der Persönlichkeit so gar nichts zu tun. Dass irgendetwas Persönliches da irgendwie mitgenommen wird, das glaube ich auch nicht. Schon gar nicht bewusst. Also man weiß von Nahtoderfahrungen, dass da das ganze Bewusstsein sozusagen gelöscht wird. Ja, und ja, es sind nur unbewusste Dinge, die da irgendwie weitergetragen werden, um das Leben wieder neu, sich praktisch ganz neu wieder entwickeln zu lassen. Ja. Und ja, ich höre gerne Menschen zu, die da zu diesem Thema sprechen, die auch wohl sich teilweise auch erinnern können aus früheren Leben, mit ganz erstaunlichen. Ganz erstaunlichen Dingen, die da passieren. Und ja, versuche die für mich in meinem Erfahrungskontext irgendwie da auch einzugliedern. Und es ist für mich eine fortlaufende Forschungsreise in dieser Hinsicht.
Das erste Mal getroffen habe ich dich, da hast du Satsang für Edgar Hofer, OWK, organisiert. Ja, was ist Satsang für dich? Ist das auch ein Teil deines Weges oder war es? Oder wie steht Satsang zu Tantra?
Da bin ich auch noch am Forschen, ehrlich gesagt. Da bin ich noch am Forschen, weil ich mache ja auch so etwas in der Art, ich nenne das Gespräch über Gott und die Welt der Vergänglichkeiten. Mir ist es wichtig, mich den Menschen dahin zu nähern, genau wo der Mensch gerade steht. Ja? Mir fällt es schwer, einem Menschen zu sagen, du bist das schon. Auch wenn ich das so sehe. Aber der Mensch, das ist genauso ich früher auch, ich konnte damit nichts anfangen. Ja? Für mich klang das früher so ein bisschen wie Hohn. Ja, wenn jemand zu mir gesagt hat, du bist das schon. Das konnte mit diesen Worten, konnte etwas mitschwingen, eine Energie mitschwingen, die mich das so ein bisschen hat vielleicht schmecken oder riechen lassen, was damit gemeint ist. Ja, aber vielmehr auch nicht. Ja. Wenn ich in einem großen Raum war mit irgendwie vielleicht Hunderten von Menschen, dann habe ich das vielleicht so überhaupt nicht gemerkt, vielleicht wenn ich nach vorne gegangen bin. Aber für mich war da so eine große Schwelle zwischen demjenigen, der da vorne saß, und mir. Und wenn der gesagt hat, du bist das schon, dann konnte ich damit nichts anfangen. Ja. So versuche ich in den Veranstaltungen, die ich diesbezüglich anbiete, mehr auf die Menschen einzugehen, da wo sie stehen. Ja, und weniger ja, so typische Satsang-Sätze zu sagen.
Wobei für mich zum Beispiel, das passiert im Satsang, aber es gibt auch Satsang-Lehrer, die ganz anders vorgehen. Ne? Also ist nicht, Satsang ist nicht darauf beschränkt. Also für mich sind das mehr die Non-Dualitätssprecher,
Ja.
die so in der Art direkt auf das hinweisen, was ich persönlich eigentlich sehr gerne habe, wenn ich mit demjenigen in Resonanz bin. Aber Satsang ist ja auch erforschen, Selbsterkenntnis. Und es gibt ja auch Satsang-Lehrer, die da ganz genau auch die Menschen dahin führen, die eigene Psyche zu verstehen, zum Beispiel. Ne? Und sagen, das ist hilfreich, wenn du weißt, wie du tickst. Also es ist nicht nur dieser Hinweis, das ist es, es ist schon alles da oder wie auch immer.
Ja,
Ne?
ja. Sag mal so, ich bin ein Mensch, der meine Selbsterkenntnis am ehesten über den Körper und über das Fühlen erreicht hat. Und Satsang ist etwas, was über den Geist, über die Energie vielleicht, ja, transportiert wird, die Essenz letzten Endes, ja, und das ist schon auch etwas Wichtiges, ja, aber ich finde, da braucht es vielleicht noch ein bisschen was dazu. Also für mich sollte es den Körper zum Beispiel damit einbeziehen, ja, das heißt sollte, könnte, ja. Ich meine, vom Enneagramm her bin ich auch Körperfixierung, und ja, da ist es kein Wunder, dass ich so spreche.
Ja, aber das passiert ja im Satsang auch. Es gibt ja Leute, die nennen ihren Satsang schon Körpersatsang oder ja. Aber es ist klar, es muss ja auch die Resonanz mit dem Menschen, steht eigentlich im Vordergrund, also für mich. Und ob derjenige das jetzt Satsang nennt oder Talk oder Tantra, ist eigentlich dann vielleicht sogar zweitrangig.
Sag mal so, es ist für mich auch eine Integration dieser Erfahrung. Ja. Und ich habe mich zunächst mal überhaupt schwer getan, darüber ganz offen zu sprechen, überhaupt über diese Erfahrung ganz offen zu sprechen. Ja, weil sie einerseits fand ich sie total banal, ja, und auf der anderen Seite wollte ich eigentlich ein ganz normaler Mensch sein. So, und ich wurde von außen eher dazu gebracht, und gefordert, ja, darüber zu sprechen. Und diese Veranstaltung, Gespräche über Gott und die Welt der Vergänglichkeiten, entstand nicht aus meiner Initiative. Ja, also ich wurde von außen gedrängt, das zu tun. Ja. Und für mich sind auch so eine Veranstaltung letztendlich eine Integration meiner Erfahrung, weil es ist ja auch noch nicht so lange her. Das heißt ja auch, es vergehen mindestens auch 7 Jahre, bis diese Erfahrung vollständig integriert ist, bis alle ich liegen gebliebenen Ich-Anteile da eingesammelt sind und transformiert und verarbeitet sind.
Was hat es für den Körper eine Bedeutung, wenn da Identifikation weggefahren ist?
Oh, wenn es fehlt. Also der Körper ist zunehmend gelöst. Ja, und das wirkt sich in praktisch in allen Lebensbereichen aus. Man muss praktisch nicht mehr zum Arzt. Ja, ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal beim Arzt war. Das heißt nicht, dass ich ab und zu mal auch kränkle, gerade im Winter oder so, aber ja, der Körper ist insgesamt auch leistungsfähiger, wenn nicht mehr irgendwie Verkrampfungen, Verspannungen steckt. Ja. Der Körper entgiftet sich auch selbst, sozusagen nach so einer Erfahrung. Die Ernährung stellt sich auch um.
In welche Richtung? Ist lieber Steak?
Bei mir jetzt nicht. Bei mir jetzt nicht. Ich wurde mehr auch schlagartig zum Vegetarier im Zuge dieser Erfahrung. Nicht, dass ich jetzt Fleischesser irgendeine Form verurteile oder so. Es ist eher eine Mitgefühlsangelegenheit. Und natürlich hat sich das fleischlose Essen auch auf das Mitgefühl ausgewirkt, in positiver Hinsicht. Es macht zunehmend mehr Freude, diesen Körper zu bewohnen. Man ist dankbar. Ja, man empfindet den Körper nicht mehr so als irgendwie Last oder so, ne? Als irgendwie optimierungsbedürftig oder so. Ja, sondern dieser Körper ermöglicht einem Erfahrungen zu machen, die man sonst überhaupt nicht die Möglichkeit hätte.
Sind auch die Bedürfnisse des Körpers näher, dass man die ganz klar mitkriegt oder dass das Mitkriegen und quasi danach handeln automatisch und eins ist. Und
Ja.
früher hat man das vielleicht gar nicht, da war man so beschäftigt mit Gedanken und das und dies muss geschehen, dass man das gar nicht so im Fokus hatte, was der Körper eigentlich will und braucht.
Genau. Also früher hatte ich auch so den Körper mehr oder weniger als so eine, ja, so etwas, das hat man halt irgendwie da hängt dann an diesem Geist noch irgendwas dran, so, ne? Und man benutzt es auch so ein bisschen als Werkzeug, so zum Arbeiten zum Beispiel oder so, ne? Zum sich fortbewegen von hier nach da. Ja. Und man ist aber trotzdem von den Empfindungen des Körpers mehr oder minder stark auch abgeschnitten im Normalfall. Ja. Und nur wenn man irgendwie sich wehtut oder so, dann merkt man, oh, da ist ja noch was, ne? Und im aufgewachten Zustand hat man einen permanenten, direkten Zugang zum Körper und seinen Empfindungen. Ja. Und es fällt die Identifikation natürlich mit dem Körper weg und gleichzeitig kann man so, ja, diesen Körper so sehr genießen, ja, und sich daran seiner erfreuen, ne? Was der alles kann, dieser Körper, ist ja Wahnsinn, ne? Was für ein Wunderwerk, ja.
Wie siehst du andere Menschen als Energien oder Persönlichkeiten oder als dich selber?
Es gibt diesen Teil, diesen Kern, dieses Selbst, ich nenne es so, haben wir alle sozusagen gemeinsam. So, ne? Und es manifestiert sich in individueller Form. Ja? Hier manifestiert sich Gott als Devaseto. Ja. So. Und ja, entwickelt sich natürlich auch in einem individuellen Körper, der mit meinem auch viel Ähnlichkeit hat, aber doch sehr individuell ist.
Macht es einen Unterschied, wenn du Menschen begegnest, wie weit die identifiziert sind? Also da gibt es ja auch große Unterschiede, ne? Der eine, der ganz fest davon überzeugt bin, das bin ich und das ist mein Leben und ich mache meine Sachen und meine Gedanken und mein Gefühl und wo diese Identifikation sehr stark ist, und andere, die eben ja auch einfach, ja, ich fließe mit dem Leben und na, und macht das für dich einen Unterschied, wenn du so verschiedenen Menschen begegnest?
Erstmal nicht wirklich, nee. Und ich nehme das halt wahr, ne? Der eine ist identifiziert, stärker identifiziert und der andere weniger. Und natürlich entsteht mit demjenigen, der weniger identifiziert ist, eine stärkere Resonanz als mit dem, der weniger, der irgendwie in seinem, der ist dann unter seiner Käseglocke dieses Ichs irgendwie da drin, ne? So, und dann so, hallo, ja, hallo. Ne.
Wo fängt für die Spiritualität an? Also im Vergleich zu dem einfach natürlichen Wunsch, glücklich leben zu wollen. Ist das schon Spiritualität?
Ja, das ist irgend so ein Wollen. Ich will glücklich sein. Und ja, ich glaube, dass jeder Mensch, auch wenn es unbewusst ist, eine Sehnsucht nach Einheit hat, eine Sehnsucht nach Gottes Erfahrung. Leider Gottes ist diese Sehnsucht, glaube ich, im überwiegenden Teil unbewusst, im Unbewussten, und sucht sich seinen Weg dann im Materiellen sozusagen. Ja, sucht die Unendlichkeit im Materiellen, im unendlichen materiellen Vermehrung sozusagen. Ja. Das ist natürlich ein Problem für die Menschheit, für den Planeten. Ja, der Mensch ist auch getrieben, dann zunehmend mehr das Materielle zu vermehren.
Also quasi am liebsten unendlich viel zu besitzen,
Ja,
meinst du? Ja.
ja. Für viele Menschen ist es auch Sicherheit, ja.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, was du anbietest, also eine Kuschelparty. Weißt du, hatten wir aber jetzt noch nicht drüber gesprochen, ne?
Nee, hatten wir nicht. Nee. Im Vorfeld haben wir darüber
Ja.
gesprochen, ja. Ja. Mir ist es ein Anliegen, dass Menschen ganz generell zusammenkommen können und also generell in der Gruppe zusammenzukommen als Menschen, sich zu zeigen und gewisse Bedürfnisse vielleicht auch in der Gruppe auszuleben. Das ist generell ein Grund, warum ich Gruppen anbiete. Und ich weiß, dass Körperkontakt ein Basisbedürfnis des Menschen ist. Wie Essen, Trinken, Schlafen. Und da gibt es ja stellenweise einen großen Mangel in der Gesellschaft, ja, durch die zunehmende Versingularisierung, wie man so schön sagen könnte, der Gesellschaft. Viele Menschen haben einfach Schwierigkeiten mit Beziehungen, mit dem Zusammenkommen mit Menschen. Und die Kuschelparty ist eine Möglichkeit, eine Plattform, zusammenzukommen, ohne gleich eine Beziehung eingehen zu müssen, einfach in Kontakt zu kommen und auch körperliche Nähe auszutauschen, so wie es für einen gerade stimmig ist. Für jemanden ist es stimmig, einfach mal eine Hand irgendwie zu halten, und jemand anderes möchte vielleicht ganz eng gehalten werden, jemand anderes möchte sich einfach nur mal anlehnen irgendwo. Sehr unterschiedlich.
Und das funktioniert auch mit fremden Menschen, also die sich vielleicht nicht mehr ganz fremd sind, weil sie eben das zusammen machen, aber grundsätzlich sich vorher nicht kannten.
Es ist schon sehr erstaunlich. Man mag zunächst mal, wenn man diese Erfahrung noch nicht kennt, das als unmöglich erachten, dass sich fremde Menschen am Ende des Abends oder letzten Drittel des Abends, kann man sagen, in den Armen liegen. Aber man merkt dann an der Stelle, dass wir Menschen doch über viele Jahrtausende einfach Hordentiere sind. Ja? Und es braucht eigentlich nur ganz, ganz wenig, damit Menschen ja, sich zeigen können, aufeinander zugehen können und auch körperliche Nähe austauschen können. Wenn man Schritt für Schritt in Kontakt miteinander kommt.
Wobei aber dabei sexuelle Handlungen ausgeschlossen
Ja,
sind, ne? Und die Menschen
genau.
sind auch bekleidet.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Regel, also keine Berührung an erogenen Zonen, also wenn, dann passiert das vielleicht mal zufällig, aber man verweilt nicht da. Keine erotische Stimulation, kein Küssen, ja. Genau, also der Wunsch ist der, das, was normalerweise als irgendwie ein Übergang ist, also partnerschaftlichen Beziehungen zum Beispiel, Übergang, der sehr schnell oftmals vonstatten geht zwischen körperlicher Nähe zum Eros in die Sexualität hinein. Das wollen wir hier versuchen, eher hier in dem Bereich zu bleiben, wo es um körperliche Nähe geht. Einfach nur um die körperliche Nähe. Der Eros, der kann sich regen und so, aber dem muss man nicht folgen.
Du leitest diese Kuschelgruppe?
Leide ich, und es gibt dann noch auch andere, die Kuschelgruppen anleiten.
Was heißt leiten? Du nimmst nicht richtig teil, du beobachtest nur, oder?
Ich biete den Rahmen und überlasse die Gruppe zunehmend mehr auch sich selbst, je mehr die Menschen dann auch zusammengekommen sind. Am Ende sind sie ja dann, wie gesagt, miteinander auf der Matte. Und da leite ich im Endeffekt nichts mehr an, sondern versuche nur so ein bisschen leicht lenkend einzuwirken, ja. Einfach den Menschen Impulse zu geben, auf sich irgendwie zu hören, wo ist es ein zu wenig oder wo ist es vielleicht ein zu viel. Möchtest du wechseln, möchtest du irgendwie, ne, eine neue Erfahrung machen?
Reagieren in so einer Situation, Kuschelparty, die Menschen unterschiedlich, also Mann und Frau, grundsätzlich oder hast du da nichts beobachtet? Also ich könnte mir vorstellen, Frauen sind ja manchmal auch eher ein bisschen zögerlich, körperliche Nähe zuzulassen, weil sie sich nicht so schnell vergeben wollen.
Ja.
Oder ist das nur eine Vorstellung, die ich jetzt da habe?
Nee, also generell, man weiß ja auch aus dem Tantra, dass Frau ist ja das Aufnehmende, und eine Frau, dadurch, dass sie auch Kinder gebiert und so, prüft halt sehr viel mehr, mit wem sie es gerade zu tun hat, ja, und wen sie da in ihre Aura sozusagen hineinlässt, ja. Hingegen als Mann ist man immer irgendwie offen. Ja. Problem ist hier auch manchmal, dass der Mann oftmals ein bisschen zielgerichtet ist. Ja. Und hier geht auch für den Mann die weibliche Qualität zu kultivieren und sich mehr eben nur diesem Sein in dem Moment hinzugeben, also sprich die körperliche Nähe zu leben und sich einfach nur aufzutanken, ohne irgendwie, da gibt es kein Ziel, ja.
Und gibt es da schon mal so gruppendynamische Prozesse oder Situationen, dass zum Beispiel jemand abgelehnt wird und die anderen nichts mit dem zu tun haben wollen oder sowas und schreitest du dann irgendwie einlenkend oder?
Es gibt Situationen, wo Menschen sich selbst ins Abseits sozusagen lenken oder sich selbst irgendwie aus der Gruppe zurückziehen, weil sie zum Beispiel ganz viel Erfahrung von Ablehnung gemacht haben. Ja, und mich will eh keiner haben oder so. Ja. Und ich habe selbst aus meinen Gruppenerfahrungen, aus Erfahrungen, die ich als Assistent gemacht habe, als Assistent war ich oftmals in der Situation, dass ich mit Menschen, mit Teilnehmern in Kontakt gekommen bin, die irgendwie ja, übrig geblieben sind praktisch. Ja. Und ich habe wundervolle Erfahrungen gemacht, ausnahmslos. Wundervolle, sehr nahe, sehr innige Erfahrungen. Ja. Und ich bin irgendwann dazu übergegangen, die Kuschelparty überwiegend nur noch mit Augenbinde zu machen. Also nicht von Anfang an, aber ab einem gewissen Zeitpunkt kommt man in Kontakt mit der Augenbinde und fühlt einfach nur, ja. Wie fühlt sich gerade diese Berührung an? Ja? Unabhängig davon, wie jemand aussieht, wie der mich anguckt und all diese Dinge. Und dann zählt einfach nur der wahrhaftige Kontakt. Ja? Und alles andere fällt dann weg.
Das heißt, man sieht den anderen nicht
Ja.
oder auf jeden Fall nicht deutlich, wenn man ein bisschen mit der Augenbinde kommt ja auch darauf an, wie fest man die macht und wie gut die sitzt und
Mit der Augenbinde, ja, hat man natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Man will ja manchmal dann doch irgendwie eine gewisse Kontrolle haben und es schon auch wissen, mit wem hat man es da zu tun und fängt da an zu denjenigen irgendwie mit den Händen zu erkunden, um doch irgendwie herauszukriegen, wer ist es jetzt gerade. Ja.
Männlein oder Weiblein.
Ja, ist sowieso. Berührungen unter Männern sind oft heutzutage immer noch irgendwie recht tabuisiert. Die Homophobie ist ja schon auch ziemlich prägnant. Ja. Wir laden immer dazu ein, durchaus auch unter gleichgeschlechtlichen Erfahrungen zu machen, Berührungen auszutauschen. Das stärkt die eigene Geschlechteridentität. Ja. Das muss nicht sinnlich erotisch sein, aber einfach mal, ja, viele Männer sagen am Ende der Kuschelparty, Mensch, also so tolle Erfahrung von Nähe mit einem Mann, hätte ich mir nie gedacht, dass sowas möglich ist. Ja.
Gibt es da Menschen, die da regelmäßig kommen, wo sich dann vielleicht auch ein Kreis bildet oder Freundschaften oder sogar Paare sich finden?
Durchaus, durchaus, ja. Aber das ist nur ein relativ kleiner Kern. Den meisten Teil, ich würde mal sagen, ja, bestimmt drei Viertel entstehen aus der wechselnden Konstellation.
Aber Raufparty hast du noch keine gemacht.
Nee, vielleicht wäre das ja mal eine Idee, auch um auf einer spielerischen Art und Weise in Kontakt zu kommen, um auch mal so ein bisschen auf einer spielerischen Art und Weise auch Aggression zum Beispiel abzubauen und so. Ne? Ja. Dieser spielerischen Umgang mit Aggression finde ich eine ganz spannende Angelegenheit. Ja. Ich habe ja auch weite Teile meines Lebens die Wut unterdrückt. Ja. Und das ist das Gefühl, was ich, glaube ich, am meisten studiert habe.
Gut, und das andere waren Tantra-Abende, was du anbietest. Wie sieht das jetzt im Kontrast zu Kuschelparty aus?
Man könnte sagen, das ist eine deutliche Erweiterung der Kuschelparty, wo es viele unterschiedliche Angebote gibt. Die Kuschelparty ist mehr oder weniger relativ konstant in ihrem Aufbau. Hingegen ein Tantra-Abend hat in der Regel auch gewisse Themen, mit der sich befasst. Entsprechend sind die Angebote, die wir da machen, ausgelegt. Und ja, jeder Mensch hat da die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen, ja. Je nachdem, wo für den jeweiligen Menschen da die Herausforderungen vielleicht liegen auch, ja. Und den einen berührt zum Beispiel ein Blickkontakt, ja. Für den anderen ist es sich vielleicht beim Tanzen irgendwie sich ganz frei so zeigen zu können. Ja. Es müssen nicht immer die sinnlich-erotischen Sachen sein, die da ausschlaggebend sind.
Also da gibt es irgendwie keinen Aufbau, sondern du machst es spontan, je nach Gefühl, welche Menschen gerade da sind.
Nee, es gibt schon ein Programm, ja, und das baut auch aufeinander auf. Es geht darum, dass die Menschen zunächst mal bei sich selbst ankommen, von ihrem Alltag irgendwie die Anspannung ein bisschen ablegen, ankommen in ihrem Körper und dann in der Gruppe ankommen und ein bisschen in Kontakt kommen miteinander. Schauen, wer ist denn das jetzt überhaupt, mein Gegenüber? Ja, sich zeigen zu können, möglichst, ja, gewisse Fassaden, die man so aufrecht erhält, ein Stück weit irgendwie vielleicht runterzulassen.
Und die nächsten Schritte oder?
Es gibt immer wieder die Einladung, aus der sogenannten Komfortzone rauszukommen. Ja, dann gibt es Einladungen. Also was ich oder wir anbieten, sind Einladungen, das für sich selbst auch so zu gestalten und zu interpretieren, dass es für einen selbst irgendwie stimmig ist. Ja. Sonst wären wir ja so ein bisschen wie bei der Bundeswehr, ja, wenn wir alles eins zu eins umsetzen müssten. Weil mir ist es wichtig, dass jeder Mensch da eine Erfahrung macht, die genau zu seiner Lebenssituation, zu seinem Entwicklungsstand da hineinpasst und sich in dem Leben integriert sozusagen. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Angebote, die wir machen, die durchaus auch im sinnlich-erotischen Bereich sein können, wo die Teilnehmenden das für sich frei interpretieren können, was da jetzt geschehen mag. Ja. Da gibt es oft auch Regeln, ja. Und es ist wichtig, einen Rahmen auch vorzugeben für das Ganze.
Wie sind die Regeln?
Dass bei gewissen Settings, wie zum Beispiel bei der Kuschelparty, der erotische Teil ausgeklammert wird. Da gibt es auch insbesondere die Regel, dass Grenzen eingehalten werden. Ja. Also was da geschehen mag, ist wie gesagt relativ frei. Aber dass die Grenzen des Gegenübers und die eigenen Grenzen natürlich eingehalten werden, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja.
Dass darauf Rücksicht genommen wird, ne? Also dass
Ja.
man vielleicht den anderen fragt oder eben versucht zu spüren, was ist
Genau.
jetzt für den oder ist sie auch stimmig.
Ja. Da machen wir auch bei der Kuschelparty, machen wir extra Übungen dafür, diese Grenzen wahrzunehmen und zu kommunizieren für das Gegenüber, diese Grenzen auch tatsächlich, also manche Menschen, die reagieren nicht, wenn Menschen sich abgrenzen. Ja. Dazu bin ich dann auch als Gruppenleiter dann oftmals da, einfach da auch ein Stück weit einzuschreiten. Ja.
Eigentlich ist es ja was Selbstverständliches, was auch im normalen Leben passieren könnte, sollte. Also, dass man immer schaut, was stimmt für den anderen. Also, ich kann mir zum Beispiel Beziehungen nicht anders vorstellen.
Normalerweise ja. Als normal fühlendes und auch mitfühlendes Wesen ist es so. Aber es gibt Menschen, die in gewissen Situationen sich ganz schnell vom Fühlen abschneiden, die im Endeffekt ganz irgendwie sich von sich selbst abschneiden, dissoziieren. Ja? Und es gibt Menschen, die dann in einer gewissen Situation auch in eine gewisse Trance irgendwie kommen. Ja? Und gar nicht mehr reagieren. Also selbst wenn ich als Gruppenleiter dann etwas sage, Die reagieren dann zum Beispiel gar nicht mehr. Die muss ich dann hingehen und sie anfassen, ja, und sie aus dem Gruppensetting nötigenfalls auch entfernen. Ja.
Hast du schon mal jemand des Platzes verwiesen? Rote Karte?
Ja, ein einziges Mal musste ich das tun, weil man, wie gesagt, so gar nicht reagieren konnte, einfach in so eine Trance gekommen ist. Und da blieb mir nichts anderes übrig. Und ich bin ja den anderen Teilnehmern gegenüber verpflichtet, da auch einen möglichst sicheren Rahmen zu gewährleisten.
Ja, du hast ja auch das Hausrecht hier, du kannst jemand
Ja,
rausschmeißen.
muss ich manchmal.
Und bei dem Tantra-Amt ist da wichtig, dass genauso viele Männer wie Frauen kommen?
Wir versuchen das zu gewährleisten, ja. Wir möchten das auch mit Voranmeldung, also ja. Aber nicht immer gelingt es. Es gibt auch mal spontane Absagen oder auch Zusagen, wobei wir oft auch Wartelisten haben. Wir laden, wie gesagt, auch immer wieder ein, die Männer speziell oder auch die Frauen, manchmal gibt es einen Frauenüberschuss, gleichgeschlechtliche Erfahrungen miteinander zu machen. Ja. Das kann im Gespräch sein, das kann auch im körperlichen Kontakt sein, je nachdem, wie man sich darauf einlassen kann. Manchmal gibt es Dreiergruppen, ja. Das sind oft sehr spannende Erfahrungen, die die Menschen da machen.
Bietest du auch Einzelsessionen an?
Ja. Es gibt Situationen, wo Menschen merken, dass in Gruppensettings plötzlich Themen aufgetaucht sind, die sie nicht mehr handeln können. Themen, die sie gar nicht gedacht haben, dass sie überhaupt existieren bei ihnen. Und dann werde ich nach Einzelsettings gefragt. Ja. Und ich habe mich entsprechend auch weitergebildet. Ich habe auch sehr, sehr lange mich mit dem Thema Trauma auch beschäftigt, aus eigener Lebensgeschichte, und habe da entsprechende Ausbildungen gemacht und auch entsprechende körpertherapeutische Methoden an.
Das heißt, du bietest auch Traumaheilung an?
Ja. Also Heilung nenne ich das nicht, weil ich habe keine offizielle Heilerlaubnis im Sinne von psychotherapeutischer Heilpraktiker für Psychotherapie. Strebe ich zwar an, aber habe ich jetzt noch nicht. Aber ich nenne es halt Transformation, weil letzten Endes ist alles, jedwelche Erfahrung, die der Mensch macht, das kenne ich aus meinem Leben auch, jedwelches Fünkchen Leid, das ich erfahren habe, war letzten Endes ein Stein auf meinem Weg. Also kein Stolperstein, eher ein Pflasterstein, sage ich mal so. Ja. Und ich biete halt meine Hilfe an, das letztendlich zu transformieren, ja, diese Erfahrung. Weil jedes Leid ist ja auch, hat ja was mit Hingabe zu tun. Ja. So, und da biete ich meine Unterstützung an, das ein Stück weit zu transformieren, aus diesem Leidvollen mehr in ins Leben integrierende sozusagen. Ja.
Und die Einzelsessionen sind vor Ort, also dass Menschen zu dir kommen oder auch über Telefon oder Skype oder.
In der Regel kommen die Menschen hierher und mir ist es wichtig, dass zumindest mal zur ersten Session die Menschen, wenn es irgendwie geht, hierher kommen. Viele kenne ich aus früheren Gruppensettings und dann machen wir Skype-Sitzungen. Skype-Sitzungen bieten sich in dem Sinn an, dass man sich sieht, dass man Mimik sieht, dass man viel mehr wahrnimmt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, als am Telefon. Ja.
Und in der Traumatransformation wendest du da Techniken an? oder möchtest du da gar nicht so weit jetzt drüber sprechen?
Ja, also ich habe festgestellt, dass das Thema Trauma immer nur über den Körper, also es hat auch die traumatherapeutische Forschung ergeben, immer nur über den Körper transformiert werden kann. Und alles, was in irgendeiner Form das Thema triggert, sollte eigentlich vermieden werden. Ja. Also welche Gespräche über traumatische Ereignisse bewirken eher das Gegenteil als eine positive Transformation. Ja. Auch wenn die Seele dazu neigt, ihn wieder zu reinszenieren oder mitunter auch zu retraumatisieren dann. Ja, der Weg von Reinszenierung zur Retraumatisierung ist oftmals sehr kurz. Ja, also ich arbeite über den Körper, entweder direkt, wie gesagt, mit Rebalancing in Kombination mit einer Methode, nennt sich somatische emotionale Integration, wo der Körper auch stark mit einbezogen wird. Die Empfindungen des Körpers sozusagen.
Erlebst du Dankbarkeit in deinem Leben?
Oh ja, überhaupt, also ja, das, ja, letzten Endes alles, wie gesagt, auch diesen Körper zu bewohnen und alles, was ich erfahre. Auch wenn das oftmals nicht so positiv zu sein scheint, erfüllt mich letzten Endes doch mit Dankbarkeit. Ja, weil mir das immer wieder zeigt, dass das alles im Wandel ist und es immer gilt, auch ja, etwas Neues zu erleben. Wenn etwas zu Ende geht und dann vielleicht auch Trauer da ist, eröffnet sich dann plötzlich etwas Neues, viel Größeres vielleicht. Ja.
Ist Liebe für dich was einfach eher diffuses, was nicht greifbares ist, oder erlebst du Liebe ganz konkret?
Liebe ist zunächst mal etwas, was im Zuge von spirituellen Erfahrungen erfahren wird, dass jeder von uns letzten Endes die Quelle der Liebe ist. Ja. Und nicht hergestellt werden muss, ja, zwischen Menschen oder so. Ne. Ja, gewisse Handlungen irgendwie geschehen müssen oder Körperkontakt entstehen muss, damit Liebe sich manifestieren kann. Sondern in meinem Verständnis ist Liebe immer da. Also die einzige, ja, wenn man so will, lebenserzeugende, lebensspendende Energie ist die Liebe. Oder auch transformative, einzige wirklich transformative und heilende Kraft, wenn man jetzt von Heilung sprechen mag, ist die Liebe. Ja? Es gibt nichts anderes, was heilen kann, als die Liebe. Ja, also ich mag es eben von der Schnittwunde, die heilt, weil es da irgendwie so einen Körper gibt, der irgendwie physiologische Funktionen hat, sich selbst zu heilen. Ja. Ich rede jetzt von Heilen des emotionalen Körpers. Ja.
Wobei man den Körper eben auch, ist auch Liebe, die
Ja.
manifestiert ist oder was
Ja.
eben als etwas aussieht, aber im Grunde ist es nicht etwas, ne?
Ja, der Körper ist letztendlich, wir sind auch aus Liebe letztendlich entstanden, aus Vereinigung sind wir entstanden und das ist im Idealfall ein Akt der Liebe.
Gut, hast du noch ein Thema oder möchtest du noch was von dir oder deiner Arbeit, sagen?
Im Moment, glaube ich, haben wir so ziemlich alles gestreift. Da gibt es sicherlich so viele Dinge, über die man in diesem Kontext sprechen könnte und die man vielleicht vertiefen könnte.
Mir fällt noch was ein. Gibt es ein Rezept für eine glückliche und erfüllende Beziehung?
Beziehung
Ja,
oder
Freundschaft, Partnerschaft.
Herzoffenheit vielleicht. Herzoffenheit und sich möglichst mit allem, was da ist, authentisch zu zeigen.
Und von Anfang an den Partner zu suchen, wo wirklich viel Resonanz da ist.
Ja, diese Resonanz kann so oder so sein. Also man sieht ja letztendlich einen Partner. Ein Partner ist letztendlich ein Spiegelbild für die eigene, für den eigenen Entwicklungsstand auch. Man kann aneinander wachsen, aber Beziehung ist keine Therapieanstalt, sage ich immer.
Kann aber therapeutisch wirken.
Ja, kann sehr heilsam sein, ja. Ganz klar, wenn es von Liebe erfüllt ist. Und gleichzeitig ist es aber nicht eine bedingungslose Form von Liebe in der Beziehung. Vielleicht die Form von Liebe, die viele Menschen suchen, die sie vielleicht als Kind so nicht erfahren haben, so bedingungslos angenommen zu sein in jedwelcher Situation. Man kann sich in Erwachsenenalter nicht wie die Axt im Walde verhalten und erwarten, angenommen zu sein. Eigenverantwortlichkeit halte ich für eine ganz wichtige Komponente in Beziehungen und Selbstreflexion.
Und was heißt Eigenverantwortlichkeit?
Eine radikale Verantwortung für das, was ich gerade fühle. Ja, nicht wenn mein Gegenüber etwas in mir auslöst, ja, mein Gegenüber dafür verantwortlich zu machen. Ja. Immer zu sehen, wenn bei mir ein Gefühl auftaucht, dann hat es in erster Linie was mit mir und meiner Lebensgeschichte zu tun. Und insbesondere, wenn meine gefühlsmäßige Reaktion oder was da auftaucht, nicht so ganz in Relation ist mit dem, was da gerade passiert. Ja.
Aber wer beurteilt das?
Beurteilen muss man das nicht, man kann es einfach nur wahrnehmen. Man kann wahrnehmen, okay, derjenige hat irgendeinen banalen Satz gesagt, mein Gegenüber, und bei mir gehen da plötzlich so und so viele Lampen an. Ja.
Der eine ist eben sensibler und der andere weniger sensibel.
Ja, diese Sensibilität entsteht im Laufe von Lebensgeschichte. Ja.
Das hat man sich ja nicht ausgesucht.
Nee,
Aber
nee.
ich verstehe, was du meinst. Du meinst eben, dazu zu stehen, dass es meine Sachen sind, ne?
Ja.
Also nicht meine im Sinne von, ich habe sie gemacht, aber das ist jetzt mir zugefallen und passiert durch mich und ich muss gucken, wie ich damit klarkomme, ne? Nicht auf den anderen draufschmeißen.
Ja, genau. Zu sagen, boah, wenn du das so sagst, da kommt bei mir ganz schön viel. Ja. Und das schafft Nähe. Ne? Hingegen, wenn ich sage, oh, du hast jetzt irgendwie ganz was ganz Böses zu mir gesagt, ja, das schafft eine Distanz. Ja. Oder grundsätzlich zu überlegen, hey, wenn ich das jetzt so und so mache oder das so und so sage, bringt uns das jetzt zusammen? Oder entfernt uns das voneinander? Ja, bin ich noch in der Liebe? Bin ich noch mit dem Herzen offen? Ja? Oder ist es jetzt schon irgendwie wieder zugegangen? Ja. Bin ich mit dem Herzen offen, nur wenn derjenige sich so und so verhält? Ja.
Ja, manchmal ist einfach auch Distanz nötig, ne? Also es muss ein Ausgleich sein zwischen Zusammensein und Alleine sein.
Klar, Das, im Idealfall erspürt jeder Mensch das für sich, wie viel von Nähe und wie viel Autonomie, wie viel Beziehung, wie viel Autonomie einem gut tut. Und leider Gottes entwickelt sich schon in ganz, ganz frühen Jahren Menschen eher in die Richtung, dass sie Beziehungsmenschen werden oder eher Autonomiemenschen werden. Ja. Also auch in der Beziehung sehr autonom sein müssen, ja, um bei sich zu sein. Ja. Die Beziehungsmenschen, die können kaum autonom werden, weil sie die Befürchtung haben, sie verlieren dann die Beziehung. Ja. Wenn sie sagen, sie wollen mal Zeit für sich verbringen und so, dann kann es schon brenzlig sein. Die verspüren gar nicht erst den Wunsch, irgendwie Zeit für sich zu verbringen.
Gut. Also für mich fühlt es sich jetzt rund an. Wir können jetzt wieder Zeit für uns verbringen.
Ja.
Das Interview beenden.
Ja, vielen Dank, lieber Dirk.
Danke dir auch.